Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen bei Sphäraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung.
Mein Name ist Nathalie Bräuninger und ich bin vom Rotonda Business Club und gegenüber von uns sitzt...
Hi, hallo. Ich bin Lea und ich bin die Gründerin von Poorhouse und von Sidebox.
Cool. Schön, dass du hier bist, liebe Lea.
Ich freue mich auch. Danke euch.
Ein kleiner Teaser vorab. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir Leben, Arbeiten und Raum als Systeme neu organisieren. Du bewegst dich an dieser Schnittstelle zwischen Immobilienentwicklung, neuen Wohnformen und der Frage, wie wir Städte und Flächen künftig nutzen. Auch mit deinem neuen Unternehmen, Sidebox, hast du jetzt noch nicht verraten. Darüber wollen wir sprechen. Und wie sich unser Wohnen verändern wird und wie sie unsere Lebensrealitäten verändern und die Strukturen um uns herum. Richtig?
Ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, das Witzige für mich ist immer, mit Poorhouse, mit meiner Gründung bei Poorhouse, habe ich zum ersten Mal in der Immobilienbranche überhaupt gearbeitet. Mhm. Und deswegen habe ich am Anfang einfach unglaublich wenig Vorwissen mitgebracht. Mhm. Und ganz viele Dinge waren für mich fremd. Ich habe natürlich mit der Zeit viel nachgelernt. Aber ich glaube, deswegen habe ich auch von Anfang an Dinge ganz anders aufgebaut. Habe gar nicht gefragt, wie macht man das denn normalerweise? Und dann so, ich würde es so machen. Und daraus ist dann irgendwie in vielen Hinsichten ein Wohnen oder ein Arbeiten entstanden, was, glaube ich, viel modularer ist und vielleicht viel mehr angelehnt an andere Branchen, an irgendwie Konsumgüter oder ein Tech-Produkt, als man das so vielleicht aus der Immobilienbranche kennt.
Okay, okay. Jetzt bist du schon ein bisschen eingestiegen. Wir wollen gern zu Beginn, damit wir dich als Person kennenlernen, eine kleine Schnellfragerunde machen. Berge oder Meer?
Meer.
Handskizze oder 3D-Modell?
Oh, Dade.
Entschuldigung.
3D, sorry.
Sorry.
Das war zu schnell.
Das war zu schnell.
Zu schnell für euch.
Fahrrad oder ÖPNV?
Oh, ÖPNV, weil ich ein bisschen Angst habe.
Du hast Angst? Verkehr. Okay.
Womit startest du deinen Tag? Rituale oder Chaos?
Rituale. Mir sind Routinen tatsächlich sehr, sehr wichtig. Immer Sport, Glas Wasser, Snack und dann geht's los.
Okay. Welche App benutzt du am häufigsten?
Notes momentan.
Und was notierst du da? Alles?
Alles. Ich habe sehr viele verschiedene Themen und kriege das aber relativ gut organisiert, behaupte ich, weil ich einfach alles sofort dokumentiere. Mhm. Ich dokumentiere genau, an welchem Tag was passieren muss, sowohl privat als auch beruflich. Und das ist der einzige Weg, wie ich mich irgendwie organisiert hatte.
Okay.
Okay. Welcher Ort entspannt dich sofort?
Ich denke, bei meinen Kindern am See, am Meer, Wasser oder Sport. Ich mache sehr gerne Krafttraining auch momentan. Das ist, ich glaube, dadurch, dass ich auch eben Businessmensch bin und man hat mal im Business KPIs und man hat Ziele und man will weiterkommen und diese Mentalität legt man ja nicht ab im Privatleben. Hm. Und deswegen liebe ich Krafttraining momentan, einfach weil man auch diese KPIs und Ziele hat. Ne? So, okay, jetzt habe ich die 50 Kilo geknackt, jetzt die 52. Ja. Aber das Schöne ist eben, es funktioniert viel linearer als in der Businesswelt und viel simpler und man muss den Kopf nicht anwenden. Mhm. Und daher kann ich da sehr gut abschalten.
Wie alt sind deine Kinder?
Meine Kinder sind jetzt 3,5 und 1,5 und genau, die brauchen auch sehr viel Aufmerksamkeit und da kann man eigentlich auch, wenn es ein bisschen stressig wird, manchmal trotzdem immer gut abschalten.
Das wollte ich gerade fragen, weil Entspannung bei in dem Alter, gut. Welche Superkraft hättest du gerne für deinen Arbeitsalltag?
Menschen besser lesen zu können, wahrscheinlich. Bin ja auch viel im Vertrieb tätig und ich glaube, da ist ja auch die Kunst, Leute zu lesen und zu wissen, was sie eigentlich von dir wollen, was du ihnen bieten musst. Und ja, das wäre sicherlich ein gutes Talent.
Spannend.
Gibt es so eine Tätigkeit, die du besonders gut kannst, aber die vielleicht gar niemand von dir erwarten würde?
Ich glaube, mein Supertalent ist tatsächlich, dass ich in keinem Thema besonders gut bin, aber dass ich wirklich ein Allrounder bin. Und ich glaube, was ich so ein bisschen geknackt habe, würde ich für mich behaupten, dass ich ein relativ gutes Geschwindigkeits-zu-Qualitäts-Verhältnis biete. Also ich kann relativ schnell arbeiten und trotzdem nicht perfekte Arbeit liefern, aber auf einem relativ hohen Niveau. Mhm. Bin dafür, muss ich mal sagen, eigentlich in keinem Gebiet eine Expertin, würde ich sagen.
Sehr ehrlich, aber gut. Du hast die Schnellfragerunde gemeistert. Wenn du heute beschreiben müsstest, was du beruflich machst, hast du jetzt schon vorher ein bisschen kurz beschrieben. Erklär nochmal bitte.
Ja, gerne. Es ist so vielfältig mittlerweile. Ich habe 2019 habe ich mit meinem Schwager zusammen Poa House gegründet, eine Co-Spaces-Kette, wie wir es nennen. Also wir kombinieren Wohnen, Arbeiten und Zusammenkommen unter einem Dach. Also ganz konkret kann man sich das so vorstellen, wir haben Häuser mit verschiedenen Wohnungen möbliert, verschiedene Arten von Wohnungen und die kombinieren wir mit verschiedenen Arten von Gemeinschaftsflächen, wo man sich einmieten kann für kurz und für lang und so bieten wir eben eine ganz neue und interaktive Art des Wohnens. Und bin sehr stolz und sehr froh, dass die Firma noch bis heute existiert und dass wir haben jetzt 4 Standorte eröffnet und gerade auch 4 weitere im Bau, also wir wachsen und bauen diese Kette immer weiter auf und das Produkt entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Ich glaube, es gibt auch sehr viel Zukunftspotenzial in dem Thema. Mittlerweile bin ich nicht mehr operativ tätig, ich bin aber immer noch strategisch und beratend tätig und habe letztes Jahr mir dann ein neues Projekt überlegt und habe Zweitbox gegründet.
Mhm.
Etwas ganz anderes und trotzdem sehr ähnlich, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so wirkt, weil es auch ein ganz, ganz klares definiertes Produkt ist mit einem klaren Standard und wir eine Kette aufbauen. Nur geht es dieses Mal nicht um Wohnen, sondern um Self-Storage und bewusst Outdoor-Self-Storage mit Seekontainern. Genau.
Okay.
Und nebenbei berate ich auch im Bereich spezielle Wohnungen. Also alle Wohnformen, die, sag ich mal, nicht in das 0815-Kriterium passen, weil sie möbliert sind, weil sie Luxus sind, weil sie Co-Living sind, Serviced Apartments, und berate da im Bereich Vermarktung. Weil ich habe jetzt in den letzten Jahren sehr viel darüber gelernt, wie man spezielle Wohnformen vermarktet und das ist einfach etwas, was man nicht lernt, weil das komplett vom Standard abweicht. Und ich kenne nur das.
Ja, ja.
Ich kenne nicht die Standardwelt und habe mir selber wirklich einfach als Marketingmensch mir überlegt, wie vermarktet man eigentlich Wohnungen effektiv. Und ja, jetzt macht es mir Spaß, das Wissen eigentlich weiterzugeben. Und macht das zum Beispiel jetzt auch gerade fürs Moringa-Projekt in Hamburg.
Mhm. Okay. Wenn du sagst, du kommst gar nicht aus der Immobilienwirtschaft, wo kommst du denn her?
Ja, irgendwann ist natürlich immer eine Frage, ne? Was, wo man eigentlich herkommt. Aber ich hab Business studiert mit einem Schwerpunkt auf Business Intelligence. Also ich habe immer gerne mit Daten gearbeitet, vor allem mit Daten im Marketingbereich. Ich habe die ersten Jahre meiner Karriere habe ich Software verkauft und vermarktet und genau, dachte auch eigentlich, dass ich immer in der Tech-Branche bleiben würde. Aber meine Passion für Marketing und auch Vertrieb hat sich eigentlich bis heute gehalten. Also ich war immer wieder hin und her, ob bin ich nicht doch ein Salesmensch oder bin ich nicht eher ein Marketingmensch, weil die meisten Leute sind ja immer entweder oder und nicht beides, würde ich sagen. Das ist schon so ein bisschen so eine Typsache, es sind unterschiedliche Typen und ich liebe einfach beides und mache beides super gerne und finde es auch irgendwie spannend, das zu kombinieren.
Siehst du das auch so? Entweder oder?
Ja, ich komme ganz, ich bin sehr, sehr stark Vertrieb geprägt über viele Jahre, Jahrzehnte kann man eigentlich sagen. Bin jetzt im Marketing und für mich gehört das schon auch wahnsinnig eng zusammen. Das ist aus meiner Sicht nicht klar trennbar. Auch jetzt gerade das, was ich mache, so Pre-Marketing im Vorvermarktung, also die ganz frühen Phasen, Ideen eigentlich, Phase 0. Und da ich kann das total nachvollziehen, da schlagen bei mir auch 2 Herzen in der Brust, aber ich habe auch gelernt, dass es schon auch zueinander gehört.
Und ja, absolut. Und ich glaube, je besser die zusammen funktionieren, desto besser funktioniert das Unternehmen total. Auch. Ich meine, ganz viele Unternehmen kennen das, ne? Irgendwie Marketing sagt, Sales schafft es nicht, die Leads zu converten und Sales sagt, die Leads sind nicht gut genug. Aber es sind schon, glaube ich, unterschiedliche Persönlichkeiten häufig, die da in Teams gibt, oder? Und wir haben bei Poa dann auch irgendwann gesagt, nee, es gibt jetzt kein Marketing und mehr Team mehr und ein Sales-Team. Wir nennen es jetzt das Marketing-Team. Und die arbeiten jetzt wirklich Hand in Hand zusammen. Und mir hat das auch total geholfen, weil ich eben auch immer alles in einer Welt gesehen habe. Also, ja. finde es voll wichtig.
Was war für dich der erste echte Schritt, der aus der Idee, die du ja dann irgendwann wahrscheinlich hattest, auch ein Unternehmen gemacht hat?
Bei Poahaus meinst du jetzt?
Ja, ganz zu Anfang, genau.
Ja, es ist eine witzige Geschichte. Ich glaube, es ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ne? Man hat eine Idee und dann läuft man zum Notar und dann das macht ja auch die Gründungen, finde ich, gerade in Deutschland so schwierig, weil es gibt ja gar keine Gründerkultur. Es ist ja, das ist ja kein Karriereweg. Ne? Man sagt ja nicht, oh, jetzt gehe ich den Gründerweg. Ach, und was machst du? Und es war tatsächlich so, mein Schwager hatte die Idee von Poahaus und ich habe noch 3 Geschwister und wir haben dann irgendwann gesagt, ach, lass uns das doch irgendwie zu 5 gründen. Ich hatte nämlich ganz viel in Co-Living gewohnt. Das war meine Erfahrung als Bewohnerin. Als Kundin hatte ich selber irgendwie in 3 verschiedenen Co-Living-Orten gewohnt. Der Plan war aber nicht, dass ich da auch operativ tätig bin. Ich dachte, okay, kriege ich ein paar Prozent, kann mal meine Meinung geben und dann ist das auch gut. Das war auch meine Ambition. und dann habe ich aber in Hongkong gewohnt, in einem Co-Living und habe dort meinen heutigen Ehemann kennengelernt. Und ich hatte zwar ein Visum dort in Hongkong, also ich hätte dort arbeiten können, es war kein Problem, habe mich auch beworben für ganz tolle irgendwie Sales-Marketing-Jobs in der Tech-Branche und die haben mich aber alle irgendwie nicht so richtig inspiriert. Und auch das Gehalt war ganz schlecht und irgendwann war ich so, das kann es doch jetzt nicht sein. Und genau, und dann hat mein Schwager gesagt, mach doch Poahaus Vollzeit mit mir, bevor du jetzt irgendeinen schlechten Job annimmst. Mhm. Und genau, und so ist es gekommen. Dann habe ich mich entschieden, mit meinem Mann damals, den ich jetzt 3 Monate kenne, für ihn dann noch in Hongkong zu bleiben, länger. Und dafür dann bei Poahaus anzufangen. Und deswegen, genau, sage ich immer, ohne meinen Mann gäbe es auch kein Poahaus. witzigerweise. Und ja, und dann, wenn man natürlich einmal Vollzeit drin ist und dann auch Energie reinsteckt, dann entsteht ja auch was. Ne? Ich glaube, aber dieser Sprung am Anfang ist glaube ich, sehr schwierig, auch zu sagen, nee, ich mache das nicht neben einem anderen Vollzeitjob, sondern ne, ich committe jetzt die Zeit und gehe dieses Risiko ein.
Ja.
Das ist schwierig, aber wenn man es macht, dann kann es auch viel bewirken.
Das heißt, du bist in Hongkong geblieben und hast es von dort aus gemacht?
Genau, ich habe das erste Jahr für Poahaus von dort aus gearbeitet. Wir haben nur zu zweit alles gemacht, ne, wie es halt am Anfang so ist, weil man überlegt sich, welche Möbel nimmt man, was ist die Marketingstrategie, also man macht alles. Und dann ein Jahr später kam Covid.
Mhm.
Und damals dachten wir, dass Covid natürlich in Asien bleibt und auf gar keinen Fall in Europa kommen wird. und haben dann entschieden, zurück nach Deutschland zu ziehen. Und dann gesagt, okay, und jetzt fangen wir an, ein Team aufzubauen. Und dann haben wir die ersten Personen eingestellt und das eben auch größer gemacht. Und hatten dann auch, wir hatten 10 Pilotwohnungen, hatten wir am Anfang in einem Projekt.
Mhm.
Was wir nutzen durften, wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal 10 Pilotwohnungen, testen das Ganze mal, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Und das ist sehr gut angekommen. Und das war dann unsere Ambition, quasi ja die ersten Objekte zu finden und damit zu starten. Weil wir brauchten auch viel Geduld am Anfang, weil wir haben 3 Jahre gebraucht nach der Gründung, bis das erste Haus dann live ging. Dann aber direkt mit einem Bang oder so, weil wir hatten dann direkt im ersten Haus 300 Wohnungen. Und das war dann schon eine große Hausnummer für ein kleines Startup mit 2 Leuten, die sich mal was ausgedacht haben zu, okay, hier ist dein Haus mit 300 Wohnungen.
Welches war das erste Projekt?
In Münster. Es war eben nicht der Plan, witzigerweise. Wir wollten im Theaterplatz anfangen in Aachen mit 50 Zimmern. Das war auch so geplant. Wir dachten, okay, das ist auch mal eine nette Größe für den Start. Und genau, wie es Bauen halt so ist manchmal, dann kam es halt andersrum.
Was war da rückblickend der schwierigste operative Teil gerade zu Beginn?
Ich glaube, für mich die größte Challenge und auch rückblickend immer noch eine der größten Challenges für mich bis heute in meiner Karriere war dann zu sagen, okay, ich komme nicht aus der Immobilienbranche.
Ich mache so ein Immobiliending.
Hier sind 300 Wohnungen und die musst du jetzt vermieten.
Mhm.
Und wir reden ja nicht über ne, die klassischen Wohnungen, die du irgendwie auf ImmoScout live stellst und dann hast du 20 Leute, die für eine Besichtigung auftauchen. Ne, also wir reden, also das sind 300 Studios zwischen 22, Studios im Fall jetzt von Münster, zwischen 22 und 40 Quadratmeter, die mindestens 700 Euro bis, sagen wir, 1500 Euro kosten, komplett möbliert. Mit Community-Flächen. Also es ist all-inclusive, ne? Nebenkosten mit drin, Strom, WLAN. Also es ist ein ganz tolles Produkt und wir haben es auch voll vermietet zu 100%. Aber es war kein, wie sagt man, also man musste auch erstmal rausfinden, wie, ne? Weil das war ja so ein spezielles Projekt. Also es war nicht offensichtlich, dass man jetzt sagt, ja, so macht man das und das musst du jetzt einfach mal so copy-paste umsetzen. Und dazu kommt noch, es war nicht Berlin oder Hamburg, es war Münster. Das heißt, und ich meine, die Verantwortung lag bei mir. Ich wusste, ich muss das jetzt machen. Und habe dann wirklich von einem Tag auf den anderen wirklich mein komplettes Leben umgekrempelt, bin mehr oder weniger nach Münster gezogen und habe da einfach mit jedem geredet, der irgendwie interessant war oder auch nicht interessant war. Aber ja.
Okay.
Und mich wirklich komplett in diese Stadt reingedacht. Ich war jede Woche in einem anderen Hotel, in einer anderen Gegend, habe andere Leute getroffen, mit Firmen gesprochen, mit Netzwerken, mit jedem. Und das habe ich ungefähr für ein halbes Jahr gemacht. Genau, bis wir und natürlich auch viel Angst zwischendurch, ob es nicht klappen wird, weil wir hatten natürlich auch eine Miete, die wir bezahlen müssen. Es musste funktionieren. Ja, aber bin sehr froh, dass wir dann am Ende 3 Monate nach Eröffnung komplett voll waren.
Also mega, war auch beeindruckend.
Das war super, ja.
Ja. Wie habt ihr das am Anfang, ich meine, ihr seid ja in Vorleistung gegangen, habt ihr das finanziert?
Ja, also wir hatten, der Deal mit dem Vermieter war auch so eben, dass wir quasi mehr Miete zahlen im Nachgang, aber eben auch dafür quasi Kapital bekommen im Vorgang für die Vermarktung und für die Möbel zum Beispiel. Also wir setzen unsere Mietverträge auch immer so auf, dass wir eigentlich kaum CapEx bezahlen müssen, oder? Also die Möbel werden vom Vermieter bezahlt, wir bekommen so ein Marketing-Package, damit wir ein Budget haben, damit wir eigentlich ja die ersten Monate auch Zeit haben, es voll zu vermieten, bevor wir dann so in den regulären Betrieb kommen. Ja, wir brauchen in der Regel, wir sind recht schnell, aber ich kann es schon so 3 Monate nach Eröffnung brauchen, bis das Haus voll ist. Mhm.
Ja. Würdest du sagen, dass so Co-Living auch jetzt eine Reaktion ist auf die wirtschaftlichen Bedingungen oder auch auf neue Bedürfnisse? Du hast selber ja in unterschiedlichsten Co-Livings gelebt. Wie würdest du das bewerten?
Ja, also total. Es ist witzig, weil ich habe schon, naja, vielleicht nicht 2019, da wollte noch niemand einen Podcast mit mir machen. Aber so, ne, kurz vor der Eröffnung, vielleicht so 2021, habe ich vielleicht so die ersten Podcasts oder so Pitches oder so gehalten. Und dann war es immer so ganz süß, weil ich wurde immer so ein bisschen belächelt und dann war es immer so, ja, Co-Living, cooles Thema irgendwie und ja, irgendwie nett, ne, wenn die Bewohner so miteinander reden können und wenn die was zusammen machen, ist irgendwie so eine süße Idee für so eine Nische.
Ja.
Und diese Nische gibt's auch bestimmt, aber die ist eben nicht riesig. Und heute wird das tatsächlich ganz anders gesehen, auch wegen der Wirtschaftskrise und weil sich ja klassisches Wohnen, wie wir das von früher kennen, einfach überhaupt nicht mehr rechnet. Und wir merken das jetzt bei Projektentwicklern, bei Investoren, also da wird komplett umgedacht. Und während man auch früher gedacht hat, okay, Co-Living ist eigentlich Studentenwohnen, und ist ja eigentlich nur für Studenten und für alle anderen wollen das gar nicht, denkt man das jetzt neu. Und ich glaube, sowohl die Branche will Co-Living sehen und auch die Menschen wollen auch Co-Living sehen, weil wir einfach in einer Welt leben, die sich mehr vereinsamt und die auseinanderdriftet und wo wir uns analog eigentlich noch kaum bewegen, also kaum begegnen, bewegen aber vielleicht auch nicht, gibt es einen Wunsch nach mehr Community und noch mehr wieder zusammenfinden und mehr vielleicht auch eine Einfachheit, Unkompliziertheit im Leben. Und ich glaube, das kann Co-Living sehr gut abdecken. Und ich glaube, wir müssen auch aufhören, Co-Living als so ein sehr spezifisches Produkt zu denken. Ich glaube, was ich immer sage, ist, wir müssen Co-Living viel breiter denken. Nicht nur unterschiedliche Zielgruppen, aber auch unterschiedliche Produkte. Ne? Es müssen ja nicht die Wohnungen immer ganz klein sein. Die Wohnungen müssen auch nicht immer möbliert sein. Es muss auch nicht immer keine Ahnung, irgendwelche Events in den Community-Flächen geben. Ne? Also es kann ja schon, ein Fitnessstudio kann auch schon eine Community-Fläche sein oder ein geteiltes Büro, ne? Oder Gästezimmer, die man nur bucht, wenn man wirklich auch Gäste hat. Und nicht.
Ja.
Also ich glaube, man muss das Thema viel, viel breiter denken und auch generischer. Also man sieht das ja auch aus USA, ne? Wo solche Modelle also völlig Standard sind. Ich meine, ich habe meine Freundin irgendwie in Washington D.C. besucht und es ist völlig normal, dass zum Beispiel jedes Haus dort irgendwie einen Gemeinschaftspool hat.
Hatte ich in Paris schon vor 20 Jahren. Also war auch schon
so. Und das sind ja auch Sachen, die hier noch völlig undenkbar sind. Und es ist immer sehr dieses geteilte, überhaupt nicht modulare. Und ich glaube, also nein, natürlich wird nicht jeder irgendwie in einer möblierten Wohnung wohnen, die vielleicht kleiner ist, aber an sich, dass wir mehr teilen und weniger für uns selber brauchen und so aber eigentlich mehr bekommen, weil wir insgesamt Zugriff zu mehr haben, das ist definitiv etwas, was kommen wird, weil das ist für die Immobilienbranche attraktiv und für unsere Gesellschaft.
Würdest du sagen, aus deinen Erfahrungen und jetzt auch konkret aus dem Projekt Münster, gibt es eine Altersstruktur, die ihr erkennen könnt in dem Co-Living? Du hast das Thema jetzt Einsamkeit angesprochen, ne? Das betrifft ja alle Altersklassen gleichermaßen.
Ja, also es gibt bestimmte Altersgruppen, die mehr von Einsamkeit betroffen sind. Das sind in der Regel besonders ältere und jüngere Menschen.
Ja, genau.
Aber was man auch häufig unterschätzt, Eltern mit jungen Kindern sind einsam. Ich erlebe das ja auch selber. Wir haben auch keinen sozialen Freundeskreis mehr. Nicht, weil wir den nicht haben, aber weil wir die ja gerade keine Zeit haben, die zu treffen. Aber es gibt auch Altersgruppen so dazwischen, die weniger unter Einsamkeit leiden. Wir jetzt bei POA haben in so im Schnitt ein Alter von, sagen wir, 20 bis 35. Und dann haben wir nochmal einige Personen so zwischen 60 und 70 tatsächlich. Vor allem in Münster, mehr als in Aachen. In Aachen sind wir studentischer geprägt als in Münster. Wir werden jetzt natürlich in Hamburg im Moringer öffnen. Da muss man mal gucken, wie das da ist, weil das dann so die erste größere Stadt ist. Ich muss aber sagen, wir als Porhaus sind natürlich auch auf eine junge Zielgruppe ausgelegt. Ne? Und deswegen locken wir ja auch die jungen Leute an. Man kann aber ja durchaus, könnten wir auch das gleiche Konzept ummünzen, auf eine ältere Zielgruppe. Und dann würden wir auch ältere Leute anlocken, da bin ich mir sicher.
Wie teuer ist das in Aachen?
In Aachen bieten wir tatsächlich das komplette Portfolio an. Das heißt, wir bieten WG-Zimmer an mit geteiltem Bad. Man teilt es erstmal mit einer anderen Person. Wir bieten WG-Zimmer mit privatem Bad an, Studios und auch sogar größere 1 bis 3 Zimmerwohnungen. Und wir fangen in Aachen an, preislich für ein WG-Zimmer, würde ich sagen, gerade bei so 750 Euro plus minus. Und das geht dann hoch für ein Studio oder für eine größere Wohnung 2000, 2500 für eine, weiß ich nicht, 80, 90 Quadratmeter Wohnung.
Mhm.
Genau. Aber so ein Studio wäre in der Regel so 1000, 1200.
Ja, ich kriege das eben gerade mit bei meinem Sohn, der eine Ausbildung macht in der Nähe von Freiburg, dass das einfach nicht, er kann das nicht finanzieren. Also es ist wirklich, wenn wir nicht unterstützen würden, ne, wäre das für ihn nicht möglich.
Total. Ja, bei uns auch. Unser Sohn hat in Hamburg eine Ausbildung gemacht. Keinen Wohnraum zu bekommen, nicht bezahlbar.
Die Preise sind natürlich gestiegen und die Politik guckt natürlich auch auf das Thema und sagt, ne, das wollen wir nicht mehr. Oder beziehungsweise es wird halt kritisch beäugt. Meines Erachtens gibt es auch ganz viele Studenten und möblierte, sage ich mal, Micro-Living-Konzepte etc., die nicht unbedingt eine Daseinsberechtigung haben. Ne, wo man wirklich sagt, mach das Zimmer irgendwie möglichst so klein wie möglich, aber der Preis bleibt der gleiche, beziehungsweise ist höher und da hat man einen schönen Preis pro, Umsatz pro Quadratmeter. Und das finde ich manchmal schade, weil das Konzepte wie unsere, die wirklich durchdacht sind, schlechter aussehen lässt, als sie eigentlich sind. Und bei uns, ich sage immer, es hat auch viel mit Budgetallokation zu tun. Ne? Ich habe vielleicht ein bestimmtes Budget X für eine Wohnung, aber wie viel Budget habe ich dann noch für Internet, Strom, Nebenkosten und wie viel Budget habe ich auch noch, um mit Freunden Aktivitäten zu machen? Weil wir bieten ja zum Beispiel jede Woche 1 bis 2 Events an. Ne? Wirklich von bis Sport, Networking, Kunst, DIY, Workshops, alles Mögliche und bieten auch die Fläche an, um diese Events quasi ausleben zu können. Das heißt, viele, die sich sonst irgendwie in einem Café treffen würden, um Freunde zu treffen, können das bei uns in der Gemeinschaftsfläche machen. Und das ist ja auch ein Luxus, ne? den viele Personen vielleicht auch in dem Alter sonst gar nicht hätten.
Wird das angenommen?
Absolut. Ja. Ich meine, auch da, wir hatten unsere Findungsphase, und das war jetzt nicht, dass irgendwie an Tag 1 alle Events irgendwie voll ausgebucht waren. Und mit der Zeit lernt man dann, also vielleicht ist es ganz witzig, in Münster performen zumal vor allem so Essens-Events sehr gut, ne? Also grillen, irgendwie kochen, alles, was mit Essen zu tun hat. Und in Aachen sind es eher kreative Events.
Okay, also spannend, ja.
Und wir lieben es auch, die Bewohner in die Events zu integrieren. Also wir haben in jedem Haus Community Manager und häufig werden die Events von denen organisiert. Aber ne, die sind ja auch nur kreativ limitiert irgendwann. Und viele Events kommen da ja auch von den Bewohnern selber. Ne? Also wenn jetzt irgendwie ein Bewohner ein super schönes Talent hat oder so, dann können die das weitergeben. Wir hatten jetzt irgendwie einen Nail Art Workshop. fand ich auch witzig. Oder zum Beispiel ein Keramik Workshop, mhm. wo man sehr mit Ton gearbeitet hat. Und in Aachen, was auch viel passiert, was ich auch cool finde, hat sich jetzt ein bisschen auch als Standort etabliert, wo junge Bands sich testen können. Das fand ich für uns auch schön, ne? Wenn man dann irgendwie genau Musiker hat und Sänger, die mal was präsentieren, dann haben die Bewohner ein gratis Konzert.
Sehr cool.
Toll, ja.
Und habt ihr vor Ort dann jemanden von Poorhaus, der irgendwie Ansprechpartner ist, oder wie organisiert ihr das?
Mhm. Genau, wir haben pro Haus, oder in Aachen haben wir mehrere Häuser, deswegen ist das dann wie so ein Netzwerk, aber wir haben quasi pro Stadt mehrere, in der Regel so 2 bis 3 Community Manager. Mhm. Die arbeiten Vollzeit, aber zu regulären Stunden mhm. und sind in der Zeit auch ansprechbar. Am Wochenende entsprechend nicht. Und die organisieren aber die Events und sind aber auch sonst für Fragen verfügbar. Die helfen auch bei Themen, ne? Wo gibt's einen Arzt oder wo kann ich mich in der Stadt anmelden oder solche Themen, die, ja, die viele haben, weil bei uns ist eben auch der Ausländerteil sehr hoch, oder? Das heißt, es gibt auch viele Fragen, die vielleicht für uns nichts, ne, nicht schwer zu beantworten sind, aber für sie eben schon, weil sie mhm. kein Deutsch sprechen, oder? Mhm. Und genau, und da können die Community Manager eben auch bei helfen. Wir versuchen wirklich, dass die Community Manager sich auf die Themen fokussieren, die absolut stringent vor Ort passieren müssen. Und dass dieser Anteil immer kleiner wird. Also die sitzen nicht vorm Computer und beantworten E-Mails mhm. oder ne, irgendwelche mhm. Service-Anfragen oder sowas, sondern die machen wirklich Sachen, die nur vor Ort passieren können. Wie bei irgendwie, keine Ahnung, ein Paket aufmachen oder sowas. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig und das war so ein Riesen-Learning auch der letzten Jahre.
Mhm. Okay. Und du bist aber jetzt, deine Rolle ist jetzt nicht mehr wirklich im operativen Geschäft, sondern du bist nur noch beratend
genau.
unterwegs.
Ich, also
funktioniert
ich,
das?
Ich versuch's, ja. Genau, ich unterstütze immer noch im Sales und im Marketing, aber genau, nicht mehr im Day-to-Day, weil das Team macht das super gut. War natürlich auch für mich nicht so leicht abzugeben über die Zeit. hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das wirklich geschafft habe. Aber mittlerweile kann ich wirklich so das Big Picture auch sehen und überlegen, ne, wie können wir eigentlich weiter expandieren und wie müssen wir unser Produkt aufbauen, unsere Technologie etc. Mhm.
Wenn wir jetzt einen Change machen, nochmal zu Zweitbox auch. Ja, wann kam denn dir da die Idee, irgendwie zu sagen, da sehe ich noch ein Potenzial, da gibt es einen Bereich, der nicht gut abgedeckt ist. Wie bist du da drauf gekommen? Wie ist das entstanden?
Ja, zwei Sachen tatsächlich, also zwei verschiedene Beweggründe. Zum einen war das Thema Platz immer ein großes Thema. Wir haben natürlich immer auch bei unseren Wohnungen bei Poorhaus überlegt, wie können wir in die kleine Wohnung so viel Stauraum wie möglich integrieren und haben uns auch immer kreative Sachen überlegt, wie, dass man das Bett hochheben kann, beziehungsweise Schubladen unterm Bett hat und einen Schrank und hier noch ein verstecktes Regal etc. Aber mussten auch zugeben, dass es manchmal nicht reicht und dass wir noch mehr Stauraumlösungen brauchen und haben dann auch mal für die Bewohner geguckt, ob es da Platz im Keller gibt, aber häufig hat das eben auch nicht gereicht und so sind wir schnell auf das Thema Self-Storage gekommen. Ja, das war der eine Weg und gleichzeitig hat sich ja natürlich auch jetzt in den letzten 2, 3 Jahren mit KI extrem viel verändert und die ganze Arbeitswelt verändert. Und ich habe eben auch gelernt, mit einem Unternehmen wie Poorhaus, und ich glaube, das wird häufig unterschätzt von, sagen wir, Projektentwicklern, die sagen, ja, das kriegen wir doch auch hin, wir können auch mal ein paar Möbel reinstellen und irgendwie ein bisschen Co-Living machen, da brauchen wir keinen mhm. Betreiber für. Mhm. Ich sag das jetzt überspitzt, aber ich glaube, viele denken so. Ich glaube, man unterschätzt absolut, was für ein operativer Rattenschwanz das ist. Also wie operativ intensiv das ist und wie viele Prozesse es eigentlich braucht. Ist unglaublich komplex. Und man kann das natürlich automatisieren und wir machen das mittlerweile sehr gut, aber das muss man auch erstmal aufsetzen. Und bei Zeitbox war jetzt eigentlich der Gedanke, okay, was, wenn man versucht, von Anfang an die Operations eigentlich so aufzusetzen, dass sie komplett automatisiert sind, so dass man mit einem möglichst kleinen Team und einem leanen Setup eine ganze Marke aufbauen kann. Und ich glaube, es war noch nie einfacher denn je, eine Firma zu gründen. Und so kam eigentlich die Idee von Zweitbox. Wir haben gesagt, okay, es wird Platz gebraucht. Aber ja, Self-Storage ist nicht neu, habe ich auch nicht neu erfunden. Gibt es auch in jeder Stadt in Deutschland. Aber es ist häufig sehr teuer. Und ich wollte eigentlich auch keine neuen Häuser bauen. Ich dachte, oh nee, das klingt nach Arbeit. Nein, aber und dann war die Idee, es gibt doch eigentlich so viele leere Flächen in Deutschland, die nicht genutzt werden. Und die kann auch keiner temporär nutzen, denn wofür? Dass wir nicht die nutzen und anstatt Häuser zu bauen, nutzen wir Seekontainer, denn es gibt in Deutschland ganz viele Seekontainer, die einmal aus Asien rüberkommen zu uns, aber nicht eben wieder zurück, weil wir gar nicht so viel Ware rüberschicken. Und es ist doch eigentlich schade, wenn wir diese Seekontainer nicht nutzen. Und die sind ja dafür gemacht, um Ware zu lagern. Das heißt, wir nehmen jetzt die Seekontainer, platzieren die auf Flächen, die sonst keine Nutzung haben und können dort deswegen halt in 3 Monaten einen Standort aufbauen und in 1 Monat wieder abbauen, sind sehr, sehr flexibel und bieten dort Self-Storage an, was ja, sagen wir, fast halb so teuer ist wie klassisches Indoor-Self-Storage. Mhm. Also 60% vom Preis in der Regel, was natürlich auch gerade für Deutsche, die auch sehr preissensibel sind, sehr attraktiv sein kann und machen aber den Prozess, ne, das Backend, aber auch das, was der Kunde sieht, so modern, digital, automatisiert, dass wir relativ autark und ohne ein großes Team arbeiten können. Und wir haben wirklich, wir sind von vorne bis hinten hingegangen und sagen, was ist eigentlich der ganze Prozess? Was brauche ich, um einen Standort zu eröffnen? Was brauche ich, um Standort zu betreiben? Was sind die ganzen regulären Prozesse? Und wir haben von Anfang an überlegt, wie kann ich den automatisieren? Und dafür ist natürlich Zweitbox, das ist mit Poorhouse, muss man ehrlich sagen, nicht auf dem Maße möglich, weil die Komplexität natürlich viel höher ist. Aber wir reden hier über Container, die immer die gleiche Größe haben, ne? Und da kann man einfach einen Standard entwickeln, der so durchdekliniert ist, dass die Prozesse am Ende gar nicht mehr so komplex sind. Solange man da einmal einen guten Automatismus aufgebaut hat. Und das hat mich sehr gereizt. Genau, und so kam es dann zu Zweitbox.
Aber dann bist du ja ein Stück weit zurück zu deinen Wurzeln, was die IT Branche angeht, oder?
Ja, genau. Also gefühlt habe ich sie nie verlassen. weil ich, glaube ich, immer gerne, also ich habe auch die Poorhouse-Wohnungen habe ich auch vermietet wie eine Software, wie ich eine Software verkauft habe. Sehr modular und sehr so paketorientiert. Ne? Wir haben Paket A, B, C und dann kannst du Add-on A, B, C kaufen. Ein guter Kollege von mir hat immer aus der Immobilienbranche hat immer einen Scherz gemacht für mich, dass ich auch die Schlange monetarisiere. Was er damit meinte, ist, dass bei uns haben auch Haustiere extra gekostet. Bei Poorhouse. Und ich glaube, deswegen,
im Hotel auch extra.
Genau. Und was ich aber auch zum Beispiel mit Poorhouse gemacht habe, ist ja nicht nur dieses Baukastensystem und dieses Modulare, aber ich habe auch die Macht wieder zurück dem Mieter gegeben, weil wir kennen das ja eigentlich, ne? So vor der Vermietung hat der Vermieter alle Macht, die Mieter kämpfen wie verrückt für jede Wohnung und sobald der Mieter dann drin ist, hat er komplette Macht. und wir haben den Spieß aber eigentlich ein bisschen umgedreht, weil wir haben gesagt, hier ist unsere Plattform, hier siehst du alle Wohnungen, die wir gerade verfügbar haben und wenn du eine haben möchtest, dann brauchst du sie nur reservieren. Das heißt, der Mieter hat eigentlich komplette Freiheit und Hoheit, welche Wohnung er anbieten möchte. Und solange er sie reserviert, dann gibt es eine Reservierungsgebühr, ca. 200 Euro, gehört die Person erstmal die Wohnung dem. Natürlich prüfen wir dann noch die Bonität, machen das übrigens mit KI, dann machen wir noch einen digitalen Mietvertrag etc. Aber jetzt mal angenommen, dass das dann alles glatt läuft, was ja sowieso Pflicht ist, dann gehört die Wohnung dem Mieter und das ist ja erstmal auch ein schönes Freiheitsgefühl, finde ich, was wir dem Mieter dann geben konnten. Weil viele sind ja verzweifelt, bekomme ich eine Wohnung, bekomme ich keine Wohnung, es gibt keine Sicherheit. Und die Sicherheit konnten wir dem Mieter dann eben zurückgeben, oder? Deswegen, also ja, ich denke, für mich habe ich immer nicht wie in der Immobilienbranche gedacht. Obwohl ich jetzt, das ist ganz witzig, weil ich bin auch Dozentin bei der IREPS Academy und unterrichte da das Fach Property Management und und da war es dann für mich zum ersten Mal so, okay, wie macht man es denn eigentlich in der Branche und wie ist das anders, so wie ich es mache und was sind die Diskrepanzen und konnte dann auch beides zeigen, aber ich habe natürlich mit der Zeit auch schon nachgelernt, was so was so die offiziellen Prozesse sind, wie andere das machen. Und jetzt kann ich natürlich, jetzt sehe ich dann dementsprechend auch die Diskrepanz noch mehr, als ich es vielleicht früher gesehen habe.
Gibt es denn Prozesse, die du übernommen hast von der klassischen Immowirtschaft?
Ja, also ich habe dann schon auch festgestellt, dass einige Sachen nicht ganz so leicht sind, wie zum Beispiel Übergaben. Finde ich bis heute ein schwieriges Thema. Jetzt bei Zweitbox werden wir ein neues Experiment starten. Mal gucken, ob das klappt. Aber wir haben es jetzt bei Pohaus immer so gelöst, dass wir die Wohnungsübergabe, wenn jemand einzieht, ist unabhängig, ist digital, also ohne jemanden vom Team vor Ort. Ja. Weil die Idee ist, wenn der Mieter einzieht, ist er ja incentiviert, alle Schäden zu finden. Aber wenn die Person auszieht, ist sie eben deincentiviert. Und deswegen machen wir beim Auszug, ist dann immer eine andere Person anwesend. Es wird zwar digital protokolliert, aber es ist trotzdem in Person. Bei Zweitbox werden wir jetzt es interessant machen, weil wir machen es mit einem Umfrageformular, was durch WhatsApp getriggert wird, wo Leute ein Video machen vom Container von innen und auch Fotos machen von der Lampe, vom Schloss, um zu zeigen, dass alles da ist. Und die KI wird dann analysieren, ob das alles richtig ist und dementsprechend entscheiden, ob die Kaution zurücküberwiesen wird oder nicht und beziehungsweise auch in welcher Höhe. Weil ich weiß von Pohaus, dieser ganze Prozess ist sicherlich auch nicht neu, aber der Übergabeprozess und die Kaution zurückzubeweisen, es ist mit sehr viel Aufwand verbunden. Und das war immer so ein Thema, wo ich dann auch zugeben musste, dass es nicht ganz so einfach ist zu digitalisieren, aber man versucht es dann trotzdem immer wieder neu. Man will es nicht akzeptieren. Ja.
Ist das jetzt angenehmer, in einem anderen Maßstab zu arbeiten? Also jetzt bei Zweitbox, weißt du, was ich meine? Nicht das große Gebäude, sondern im kleinen Container?
Heißt es ganz anders. Ich glaube, ich liebe es, über Pohaus zu reden, weil ich glaube, es ist eine unglaublich starke Vision. Und wenn man das Konzept sieht, ich glaube, man kann es einfach nur lieben. Oder wenn man die Flächen sieht, weil sie sind mit so viel Liebe gemacht. Wir arbeiten auch unglaublich viel mit Cradle to Cradle und denken auch einfach, wie Menschen zusammenkommen, ganz neu. Also diese Community-Flächen, die wir machen, das ist ja kein, das kann man mit nichts anderem vergleichen. Ne, wenn wir sagen immer, es ist wie so ein großes Wohnzimmer, aber eigentlich ist es ja viel mehr als das. Und viele sind dann auch mal, die kommen rein und die sind so, ist das ein Coworking Space? Ist das ein Büro? Ist das eine Lounge? Also sie können es gar nicht richtig einordnen, weil sie sowas noch nie gesehen haben. Mhm. Und das liebe ich, es macht es natürlich total faszinierend. Was mich bei Zweitbox fasziniert, ist natürlich die Einfachheit. Mhm. Und auch die Geschwindigkeit, in der wir arbeiten können. Also wir haben jetzt schon zwei Standorte gesichert. Wir machen jetzt den ersten im November auf, den zweiten im März. Und das ist natürlich eine coole Geschwindigkeit, die wir bei Pohaus nicht hatten, wo wir erstmal 3 Jahre warten mussten, bis wir das erste Haus aufgemacht haben.
Ja, in Aachen macht ihr das auf, ne?
Genau, die ersten 2 jetzt in Aachen. Und genau, gucken jetzt aber auch für weitere Standorte, auch in Deutschland und in der Schweiz.
Okay. Pohaus, du hast gesagt, ihr habt 4 Projekte in der Pipeline. Kannst du sagen, wo die sind?
Ja, ich glaube, ja, ich kann sagen, also die, von denen ich reden darf, kommen jetzt in Hamburg natürlich, in Moringa. Mhm. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und in Köln haben wir unser erstes Projekt mit Swiss Life gemacht, als Vermieter oder als Entwickler. Und in Düsseldorf und in Essen. Und genau, wir arbeiten noch an weiteren, aber über die darf ich noch nicht reden.
Okay. Du klingst, das hast du ja vorher auch gesagt, sehr strukturiert. Ist das auch im Privaten so? Ja, schon. Du sagst, morgens ist dein erstes Ritual.
Oh ja, mein ganzer Tag ist durchgeplant.
Ja.
Auch meine Freizeit ist geplant.
Okay.
Ich glaube, ich liebe meine Arbeit. Aber sie ist unglaublich facettenreich, da ich einfach auch an so vielen verschiedenen Projekten arbeite. Das heißt, ich habe sehr viel so Themenwechsel und Kontextwechsel. Dann kommen eben auch doch die Kinder dazu. Das ist immer ein ganz anderer Kontext. Und ich kriege das wirklich nur hin, wenn ich konstante Zeitblocker habe.
Ja.
Weiß nicht, ob ihr das auch kennt oder macht, aber bei mir ist auch wirklich, also erstmal ist immer, bevor ich die Woche beginne, ist ganz genau klar, welche Aufgaben ich an welchem Tag erledige. Und die können ganz klein sein, die können auch nur schreib E-Mail an XY sein. Ist alles durchdefiniert und dann mache ich mir aber nochmal Zeitblocker oder zumindest automatisch bei mir mittlerweile eingestellt, welche Aufgabe ich dann wann erledige, damit ich dann auch feststellen kann, wenn die Liste zu lang ist und unrealistisch ist, dass ich das gar nicht hinkriegen werde und dann auch wieder quasi neu planen kann. Weil ich glaube, ja, nee, alles andere geht für mich nicht mehr.
Wo hast du Zeit locker dann für Familie und Kinder?
Ich meine, mein Alltag sieht normalerweise so aus, ich mache morgens fast jeden Tag Sport, also viermal die Woche, immer um 6 Uhr und danach komme ich nach Hause, mache die Kinder ready und bringe sie zur Kita. Und da haben wir natürlich ein bisschen Quality Time limitiert. Genau, dann arbeiten von 9 bis 6, dann Kinder abholen, dann haben wir wieder so ein bisschen Kinder-Quality Time von 6 bis 9 und dann meistens versuche ich noch nur so eine Stunde zu arbeiten. Einmal die Woche haben wir eine Babysitterin, die Kinder abholt. Dann machen wir frei den Abend. Und wir sind da auch privat sehr gut organisiert mit meinem Mann, dass wir uns immer abwechseln. Also es gibt immer einen klaren Plan, wer ist morgens dran, die Kinder ready zu machen und wer ist abends dran, die Kinder quasi von der Kita abzuholen. Das heißt, dass es eben auch so einen Wechsel gibt und so entsteht dann eben auch so kleine Freizeitblöcke für die andere Person. Mhm. Und auch am Wochenende haben wir das dann so durchdefiniert. Genau, weil wir gemerkt haben, dann gibt es weniger Streitpotenzial und es ist ja, also weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man muss ja mit kleinen Kindern auch unglaublich viel abstimmen, ne? Also teilweise muss ich ja mal Erlaubnis fragen, um auf Toilette zu gehen. Und
trotzdem kommen sie hinterher.
Ja. Genau. Und und irgendwann, man will ja auch aus diesem und es ist witzig, weil bei der Arbeit muss ich niemanden um Erlaubnis fragen. Erst recht nicht, um auf Toilette zu gehen. Und man will ja dann nicht mehr für alles um Erlaubnis fragen. Deswegen, mir hat es sehr geholfen, diese Blöcke zu haben, dass immer so eine, nicht jede Minute des Tages, ne, in der Woche, aber so ganz grob immer so Blöcke gibt, wo es klare Zuständigkeiten gibt, damit man nicht immer fragen muss. Ja, das hat uns auf jeden Fall geholfen. Und natürlich viel delegieren und viel outsourcen auch tatsächlich.
Ja, du teilst ja auch ziemlich viel auf LinkedIn, ne, auch so
ja,
privat und beruflich, aber auch privat, ne, wie ihr das organisiert. Das ist okay für dich, das so zu teilen oder beziehungsweise was kriegst du da so für Rückmeldungen?
Ja, ich teile es gerne, weil viele ja auch Fragen dazu haben und ich glaube, viele sich selber damit beschäftigen und sich auch überlegen, gründen oder Unternehmertum und Kinder, kann man das überhaupt kombinieren? Und ich möchte zeigen, dass das geht. Gleichzeitig ist mir wichtig, immer auch zu zeigen, es ist nicht einfach. Also es ist auch nicht so, dass ich da, ne,
kein Spaziergang, ne?
Genau, das wisst ihr auch. Und ja, es ist auch nicht so, dass man da, ne, locker durch den Plan geht und sagt, ach ja, und super und entspannt. Es ist schwierig und, ne, ich möchte das nicht schönreden, aber es geht, ne, mit dem richtigen Setup, mit der richtigen Unterstützung und dem richtigen Plan. Also zum Beispiel wir kochen auch kaum noch, ne? Also wir kaufen nicht ein. Also das ist alles automatisiert. Wir sparen wirklich Zeit, wo wir können, um uns komplett auf die Kinder und auf die Arbeit zu fokussieren und dann, wenn es geht, auch die Freizeit. Also ja. Und ich poste auch gern darüber, weil viele finden das eben auch toll. Andere sehen es sehr kritisch. Weil sie sagen, wenn du nicht für deine Kinder da sein kannst, warum hast du sie dann? Und ich glaube, gerade Mütter oder Frauen erleben ja diese Aussagen, ne, oder diese Kontroverse andauernd. Und ich glaube, ich hoffe vielleicht, dass es dann den einen oder anderen auch gut tut, irgendwie dann diese Perspektive zu sehen.
Ganz bestimmt. Ich denke schon, dass das natürlich an unterschiedlichsten Stellen dann auch ermutigt mit Beispielen, die einfach zeigen, wie es geht. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat, meine sind jetzt größer, aber wenn die klein sind, es ist und bleibt einfach jeder Tag ja auch eine Überraschung. Wenn sie krank sind, kannst du noch so planen, dann hast du halt morgens ein Problem und muss halt auch gelöst werden, ne? Aber
das ist so.
Am Ende geht es eben nicht ohne Unterstützung oder um auch zu sagen, Dinge müssen outgesourced werden, um dann so ein Pensum auch am Ende hinzubekommen, ne? Aber ich finde schon, es ist wichtig zu zeigen, dass es geht. Und das machen ja auch Gott sei Dank einige sehr schön und sehr kontinuierlich. Ich glaube schon, dass das auch ermutigt.
Yep. Hast du dann noch Zeit, um abends auf irgendwelche Netzwerk-Events zu gehen?
Ganz schwierig momentan.
Ja.
Also was bei mir auch ein bisschen hinten überfällt, sind so Reisen. Finde ich sehr schwierig, vor allem, weil meine Unternehmen sitzen alle in Deutschland und ich wohne in der Schweiz. Das ist für mich gerade so die größte Herausforderung,
ja,
regelmäßig genug in Deutschland zu sein, um die Unternehmen weiterzuentwickeln. weil viele Tätigkeiten müssen ja auch vor Ort passieren. Und halt Netzwerk-Events, ja. Mhm. Das sind so die größten Herausforderungen für mich tatsächlich.
Wird es dir helfen, wenn Netzwerk-Events mittags stattfinden?
Ja, absolut. Mhm. Mittags ist halt eine Freizeit für Eltern. Man sitzt, was heißt Freizeit, aber das ist auch so, würde ich sagen, der Moment des Tages, wo man auch sich so ein bisschen Me-Time gönnt oder auch mal eine Mittagspause machen kann oder ein Geschäftsessen oder sowas. Deswegen, ja, ich finde Mittagsevents super. Ich finde sogar morgens besser als abends. Mhm. Also abends finde ich am schwierigsten.
Ja, eben. Das sind ja die Erfahrungen, die wir tatsächlich machen. Wir haben das ausprobiert, dass wir gucken morgens Frühstücksformate mit Sphäre Morgenstunde. Wir haben jetzt Mittagsformate dabei. Genau das war so ein Punkt, den wir halt auch diskutiert haben. Mhm. Weil wir eben wissen, wenn jetzt auch beide berufstätig sind, dann auch möglicherweise noch in der gleichen Branche, ob es jetzt nun Projektentwicklung oder Architektur ist, das ist nämlich echt eine Herausforderung. Ja. Wer geht denn abends auf ein Event oder zu so einer Netzwerkveranstaltung? Und dann haben wir schon wirklich daraus sehr gezielt mal gesagt, komm, dann lass das mal mittags ausprobieren, weil irgendwie eine Mittagspause macht eigentlich jeder oder geht was, braucht ja irgendwie was zu essen. Dann kann ich mittags dahin, höre mir einen Impuls an, hab ein Netzwerk, Plattform, kann drei Leute kennenlernen und gehe dann wieder weiterarbeiten. Mhm. Das haben wir sehr bewusst gemacht, genau mit diesem Hintergrund. Und an der Stelle möchte ich hier auch nochmal zu aufrufen, kommt gerne zu diesen Mittagsformaten, weil wir das ist genau der Punkt, dass wir sie anbieten, ja.
Finde ich ganz toll. Also wenn es bei mir in der Umgebung mehr Mittagsevents gäbe, ich würde andauernd da hingehen, weil, also...
Ich glaube, wir haben jetzt nicht viel mehr Teilnehmer mittags, aber andere Menschen.
Es sind andere, denen wir die Möglichkeit geben können. Und die würden wir morgens oder also abends, glaube ich, schon mal gar nicht erreichen. Ja. Morgens dann möglicherweise. Aber eben in dieser Mittagspause sind es eben ganz andere Menschen, die dann kommen. Ja.
Hm. Finde ich sehr cool.
Welche Ideen hast du noch im Kopf?
Ideen für
Unternehmen? Oder keine Lust mehr
Next
auf Gründung?
Gute Frage. Ich habe natürlich noch weitere Ideen und es ist, wie gesagt, momentan auch einfach sehr leicht und auch manchmal zu verlockend, etwas zu gründen.
Okay.
Aber ich merke auch gerade, dass es sehr wichtig ist, sich auch zu fokussieren. Und oder das heißt, das merke ich nicht jetzt erst, das habe ich schon immer gewusst. aber ich glaube, man darf eben auch den Fokus nicht verlieren. Und deswegen werde ich jetzt erstmal kein weiteres Projekt starten. Also vielleicht mehr in dem Beratungsbereich, das schon, aber keine neue Gründung. Ist sehr witzig. Also was mir aufgefallen ist, so die letzten Monate und einfach auch, da ich immer mehr mit KI arbeite, ne? Also ich tippe auch keine E-Mail mehr. Es wird alles, passiert alles nur noch mit Voice. Und man arbeitet ja einfach unglaublich viel, viel schneller. Aber was sich nicht ändert, ne? Ich kann jetzt vielleicht 10 E-Mails schreiben in der Zeit, wo ich sonst 2 geschrieben hätte. Aber mein Kopf ist immer noch der gleiche. Und ich finde immer, die wichtigsten Meilensteine in einem Unternehmen sind ja auch die Ideen, die man hat. Ne? Meistens irgendwie so unter der Dusche oder beim Spazierengehen. Mhm. Ist man sagt, das mache ich jetzt. Mhm. Und die sind nicht mehr geworden.
Ja.
Die sind noch gleich viel. Und wenn ich schon, ne, ich mache ja jetzt schon viele Projekte gleichzeitig, und wenn ich mehrere Projekte gleichzeitig habe, dann sind ja die Ideen dann auch schon aufgesplittet, ne? Dann habe ich ja nicht nur alle Ideen für ein Unternehmen, sondern schon irgendwie, wenn ich nur eine Idee pro Tag habe, dann ist es nur für ein Unternehmen und eben nicht für alle. Und wenn ich jetzt noch was machen würde, dann würde jedes Unternehmen noch mehr darunter leiden, dass ich nicht genügend Ideen habe. Genau. Also deswegen merke ich, dass diese Schnelligkeit uns nur bedingt weiterhilft, weil wir eben immer noch diese mehr oder weniger genialen Einfälle brauchen und und dafür braucht es eben auch Ruhe und Fokus, damit wir diese Ideen haben, weil diese Ideen, die kommen auch nicht einfach immer, also ich habe das in den letzten Monaten total stark beobachtet, die Ideen kommen ja nicht einfach so, ne? Ist ja nicht einfach so, oh, da war eine tolle Idee, sondern die Ideen kommen ja, weil man sich mit Themen beschäftigt, ne? Wenn ich den ganzen Tag an Powerhouse denke und es einfach in meinem Kopf rumschwirrt, dann kommt auch irgendwann mal eine Idee auf. Aber wenn ich den ganzen Tag an Zweitbox denke, dann wird nicht irgendwann mal sagen, oh, da ist eine Idee für Powerhouse. Unwahrscheinlich.
Ja.
Und deswegen, ich brauche noch die Kopfkapazität momentan.
Stimmt. Der Kopf kommt nicht mehr hinterher.
Genau.
Und die Qualität wird nicht besser, nur die Taktung höher.
Ja, also genau, man kann mehr Arbeit produzieren, aber mehr Arbeit ist ja nicht mehr bessere Arbeit. Ja,
das ist nicht besser. Das Einzige, was dann mal rauskommen kann, dass du mehr Luft nach hinten raus hast, wenn du sagst, ne, die E-Mails kriege ich viel schneller weg, viel mehr in einer kürzeren Zeit. Irgendwo ist dann vielleicht genau diese Zeit nochmal für mehr Ruhe, um irgendwie auch mal die Gedanken kreisen zu lassen, wo dann das ein oder andere draus entsteht.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe wahrscheinlich dann die Schwäche, dass ich einfach stattdessen sage, dann mache ich einfach mehr an dem Tag.
Ja, ja.
aber das wäre wahrscheinlich der richtige Ansatz, hast du recht.
Mhm. Ja, aber stimmt. Liebe Lea, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Danke euch.
Die Zeit ging total schnell vorbei.
Ja, super. Ich hätte auch noch ein paar Fragen, aber das würde
willst
ich
du
dann
noch alles fragen?
Nein, für heute. Machen wir vielleicht nochmal einen zweiten Podcast. Nee,
vielen, vielen Dank, dass du aus der Schweiz hierher gekommen bist.
Danke euch. Hab mich sehr gefreut, dass ich hier sein kann in eurem coolen Podcast-Studio.
Ja, und wir sind sehr gespannt auf die nächsten Projekte.
Wir werden es beobachten.
Yep.
Hast zwei neue Fans.
Ja. Danke euch.
Danke.
Tschüss.
Vielen Dank.
Tschüss.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.